Der Bier und Sports Podcast wird präsentiert von den beiden DVAG Money Guides Patrick und Marcel. Fällt es dir schwer, finanzielle Rücklagen zu bilden oder liegt dein Geld einfach nur rum und könnte längst mehr für dich tun? Der Finanzmarkt bietet unzählige Möglichkeiten. Aber mal ehrlich, wer hat da noch den Durchblick? Weißt du, welches Konzept und welche Werkzeuge die richtigen für deine Situation sind?
Und genau hier kommen Patrick und Marcel ins Spiel. Denn ihr Ziel ist es, deine finanzielle Situation zu verbessern. Verständlich, individuell und vor allem auf deine Wünsche und Ziele ausgerichtet. Und das Beste daran, sie garantieren Ergebnisse und ihre Beratung und Betreuung ist komplett kostenlos. Also warum warten? Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und jetzt geht es los mit dem Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Beyond Sports-Hörer, zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. In dieser Episode geht es um die Königsdisziplin der Leichtathletik, nämlich den Zehnkampf. Bei diesem sportlichen Leichtathletikwettbewerb werden in Form eines Mehrkampfs innerhalb von 2 Tagen 10 Einzelwettkämpfe in verschiedenen Disziplinen ausgetragen. Kaum ein anderer Wettkampf fordert Athletinnen und Athleten so vielseitig, so kompromisslos und vor allem auch so mental heraus. Die 4 Lauf-, 3 Sprung- und 3 Wurfdisziplinen erfordern große Vielseitigkeit und Ausdauer der Sportler.
Einer, der diesen Sport über viele Jahre geprägt hat, ist Tim Nowak. Tim war Teil der deutschen Mehrkampfspitze und hat vor kurzem mit dem Gewinn des deutschen Meistertitels seine Karriere beendet. Im Gespräch erzählt Tim, was den Reiz dieser vielseitigen Sportart ausmacht, wie man es schafft, in 10 völlig unterschiedlichen Disziplinen konstant zu bleiben und wie es sich anfühlt, 2 Wettkampftage lang an seine absolute Grenze zu gehen. Wir wünschen euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören. Servus Tim, herzlich willkommen hier im Beyond Sports Podcast.
Ja, hallo zusammen, danke für die Einladung.
Schön, dass du hier bist, im Studio sogar. Es freut uns immer sehr, Gäste auch persönlich begrüßen zu dürfen. Wir starten mit dem Fragensäckchen heute im Podcast, so wie immer. Diesmal darfst du persönlich reingreifen, dir eine Frage rausziehen und die beantworten.
Also, ich bin gespannt. Und zwar, wenn du ein eigenes Sportteam gründen könntest, welchen Namen würdest du wählen?
Oh, die liebe ich, die Frage.
Echt? Oh ja. Gott, ich finde die ganz schwer, weil es hängt ja komplett davon ab, was es für eine Sportart ist.
Richtig,
oder?
Genau. Kannst also, dich komplett austoben bei der Frage.
Eigenes Sportteam. Also, was würde ich für ein Sportteam gründen? Also, wäre schon leicht ein Verein, keine Ahnung, irgendein Verein, der vielleicht ein bisschen neuer und moderner denken würde als so traditionelle Leichtathletikvereine. Und deshalb würden wir natürlich auch einen coolen, neuen, modernen Namen brauchen. So eitel bin ich nicht, dass ich da jetzt irgendwie meinen Namen mit reinnehmen würde. Nowak Track and Field, das fände ich Quatsch.
Die Nowak Runners.
Ja, für einen Running Club könnte man da kreativ werden.
Mhm. Oder die Stuggi Nowaks.
Es gibt jetzt ein Leichtathletikverein, das sind die Track and Field Tigers, so ein bisschen an Anlehnung an so NFL-Namen.
Ja,
und
so ein bisschen mit diesem Englischen noch.
Genau.
Wie wär's mit den Track and Field Rabbits?
Ja, okay, wir wären schnell. Wir wären nicht schnell, halt, aber. Fast Legs Stuttgart.
Fast Legs Stuttgart.
Ich würde sagen, cool. Das lock mal ein.
Das ist cool.
Fast das lock Legs. Mal ein, auf jeden Fall.
Fast Legs Stuttgart. Geil. Also das feiere ich tatsächlich. Also, vielleicht fällt dir während dem Podcast noch irgendwas Cooleres ein, aber das ist auf jeden Fall schon cool. Können wir zählen lassen. Vielleicht kommt dir irgendein Geistesblitz noch dazu. Genau, aber bevor wir jetzt noch über den Zehnkampf mit dir quatschen, wollen wir dir noch eine weitere Challenge zu Beginn mitgeben. Wir wollen dich nämlich ein bisschen kennenlernen. Wie würdest du dich denn in 3 Worten beschreiben?
Jetzt fühle ich mich wie im Bewerbungsgespräch hier. Offenherzig, direkt und freundlich.
Das passt auch so für den ersten Eindruck, oder? Ich finde, das ist echt gut beschrieben.
Kann ich voll unterschreiben, ja.
Ja, ja. Lass uns noch ein bisschen so auch auf deinen Alltag schauen. Also, wie sieht denn so aktuell ein typischer Tag bei dir aus?
Oh, ganz, ganz interessante Phase in meinem Leben. Jetzt komme ich natürlich voll mit der Tür durchs Haus. Also ich habe ja diesen Sommer meine Karriere beendet, meine Leistungssportkarriere. Habe jetzt dann noch, im August hatte ich meinen letzten Zehnkampf. Ich habe dann noch den August durchtrainiert in der Hoffnung oder vielleicht auch noch ein Stück weit in der Erwartung, dass ich noch für die Weltmeisterschaft in Tokio nachnominiert werde. Und dann so im September habe ich es so langsam ausklingen lassen, als ich dann gemerkt habe, okay, wird leider nicht passieren. Und aktuell bin ich in so einer Zwischenphase. Also ich fange tatsächlich jetzt im November meinen normalen Job an, als normaler Mensch, nicht mehr Sportler, Sportkarriere. Und jetzt habe ich zum Glück einfach noch die Zeit, diese 2 Monate, 3 Monate noch so ein bisschen zu genießen. Und da verbringe ich natürlich viel Zeit mit meiner Frau, mit meiner Tochter und sonst mit meiner Familie. Schau, dass ich noch so einfach ein bisschen Sachen abhake. Und deshalb ist bei mir gerade absolut kein Alltag drin, außer alles, was meine Tochter bezieht. Also aufstehen, ins Bett bringen, der ganze Kram. Aber deshalb gleicht aktuell wirklich keinen Tag dem anderen. Alltag gibt es nicht. Aber ich versuche wirklich diese Übergangszeit, so diese längste und finale Offseason meines Lebens nochmal so ein bisschen zu genießen.
Seid ihr auch gegönnt. Aber nimm uns mal so ein bisschen mit auf die Reise. Man entscheidet sich so, die Karriere zu beenden und muss ja dann auch so überlegen, was kommt jetzt danach? Du hast jetzt gesagt, es wartet ein neuer Job auf dich. Wie früh hast du angefangen, dich damit auch zu befassen und was ist es jetzt im Endeffekt geworden?
Ja, also das ist wirklich ganz spannend, weil ich wusste irgendwie immer, gut, irgendwann kommt der Tag und ich wusste immer 2 Sachen für mich. Erstens, ich hatte immer dieses Bild vor Augen, ich möchte die Welle Leistungssport-Profikarriere nicht bis zum Ende surfen, bis es nicht mehr geht, sondern ich will so einen guten Absprung schaffen. Das war einfach schon immer von mir erklärtes Ziel. Ich habe immer gesagt, hey, ich möchte nicht aufhören, wenn ich aus dem Kader rausfliege, wenn ich zu schlecht bin, wenn ich irgendwann nur noch meinen Ergebnissen hinterher renne. Und dann einfach mit so einem positiven Erlebnis selbstbestimmt aufzuhören. Also das war einfach immer so grob mein Fahrplan. Und dann, ja, mit Fortschreiten meines Lebens habe ich mir dann schon, kam das dann immer so ein bisschen näher mit Paris 2024. Ich bin 29 Jahre alt und irgendwie dachte ich, ach komm, das ist eigentlich so ein schönes Endziel. Und dann habe ich mich tatsächlich in der Vorbereitung oder so in der Saison 2024 vor Paris oder in der Qualifikationsphase für Paris habe ich mich eigentlich so damit das erste Mal auseinandergesetzt, habe dann sogar auch relativ schnell schon Gespräche geführt mit irgendwelchen Sponsoren, mit irgendwelchen Unternehmen, die ich sowieso noch ein bisschen Bezug hatte. Und dann so lief die Saison 2024 richtig gut. Ich habe da nochmal Bestleistung gemacht, wurde 9. bei der EM in Rom. Es hat dann leider nicht für Paris geklappt. Und da war dann irgendwie so der Punkt für mich, dass ich gemerkt habe, hey, warum halte ich mich so fest an diesen Olympiazyklen? Weil das ist schon so, unsere ganze Förderung ist halt immer auf diese 4 Jahre Olympiazyklus ausgelegt. Und dann war es in meinem Kopf immer so, naja, entweder ich mache jetzt bis Paris oder ich mache bis LA. Und mir war dann immer klar, okay, bis LA mache ich nicht. Also dann irgendwie bis 33, das ist zu lang und das möchte ich auch einfach nicht. Und dann war das wie so ein Augenöffnen, dass ich gesehen habe, ey, Moment mal, ich muss mich gar nicht an dieser sturen Struktur festhalten, sondern ich kann es so machen, wie ich möchte. Und dann bin ich wirklich in die Saison 25 reingegangen mit schon wirklich im Kopf, hey, das wird wahrscheinlich meine letzte Saison. Und das hat mir nochmal total die Chance gegeben, das nochmal anders zu genießen. Dann wusste ich, das ist mein letztes Trainingslager hier, das ist meine letzte Hallensaison. Und dann ist eben die finale Saison oder das Saisonhöhepunkt immer näher gerückt. Und dann vor Dresden habe ich es ja auch wirklich öffentlich gemacht vor den deutschen Meisterschaften und habe das, weil ich wollte einfach, keine Ahnung, ich wollte, dass die Leute es wissen, so, das ist mein letzter Zehnkampf, so, das war es danach. Also, wenn ihr mich nochmal sehen wollt, dann kommt jetzt nach Dresden dieses Wochenende. Deshalb habe ich das die Woche vorher dann so veröffentlicht und bin auch bis heute jetzt total zufrieden mit der Entscheidung, sehr glücklich, wie das alles gelaufen ist.
Eine Sache, die mir jetzt so ein bisschen im Kopf hängen geblieben ist, ist, dass du gesagt hast, so LA, da bin ich 33, das kommt gar nicht in Frage. Ist das so ein Alter, wo man als Leichtathlet einfach schon zu alt ist?
Man kann ja bei sowas nie über die Leichtathletik reden, weil also ein Sprinter hat von diesem biologischen Zenit ja gar nichts mit einem Kugelstoßer zu tun oder mit einem Marathonläufer sowieso nicht. Also ich glaube, Damien Warner, als der in Tokio Olympiasieger wurde, wie alt war der? 33. Es gibt viele gute Zehnkämpfer über 30. Mhm. Das war eher für mich was einfach so. Eigentlich einfach diese persönliche Entscheidung, es muss irgendwie dann doch mehr im Leben geben. Und weil ich gerade auch sehr früh angefangen habe, also ich habe eigentlich schon meine ganze Jugend, habe ich schon Leistungssport gemacht. Das war natürlich nicht Profisport in dem Sinne, aber ich war mit 14 das erste Mal deutscher Meister und ab dem Moment ging es eigentlich nur noch Sport, Sport, Sport. Meine ganze Jugend, meine ganze frühe Erwachsenenzeit. Und da war es eher das, dass ich gesagt habe, hey, es muss noch andere Dinge im Leben geben. Und dann ist 30 einfach so ein guter Abschnitt, dass ich, dass ich da beenden kann.
Aber jetzt hast du ja schon so ein bisschen den Sprung zurückgemacht, so wie alles angefangen hat. Was man sich natürlich oft fragt, ist, wie wird man überhaupt Zehnkämpfer? Also wir haben jetzt viel schon das Wort Leichtathletik benutzt. Wahrscheinlich ist das ja somit die Sportart, die Leichtathletik am meisten irgendwie miteinander verbindet. Aber wie entscheidet man dann wirklich, dass man sagt, okay, ich merke jetzt vielleicht, dass ich vielseitig bin, ich werde jetzt Zehnkämpfer. Also ist es so ein Ding, wo man sagt, boah, das mache ich jetzt, oder ist es eher sowas, wo man so reinrutscht?
Das ist eine oft gestellte Frage, weil viele irgendwie denken, oh, Zehnkampf, das ist wie so eine ganz, ganz bewusste Entscheidung, oder dass du Mehrkampf machst, dass du nicht nur eine Disziplin machst. Aber es ist eigentlich genau andersrum. In der Kinderleichtathletik oder Jugendleichtathletik versucht man ja eigentlich noch so vielseitig wie möglich zu trainieren, weil du natürlich einem 12-jährigen Kind nicht sagst, du wirst jetzt Diskuswerfer, du wirst jetzt 100-Meter-Sprinter, sondern man probiert ja alles aus. Und am Anfang gibt es auch eigentlich nur die Wettkampfformate, so Mehrkampf, Vierkampf ist das noch am Anfang. Mhm. Dann wird aus Vierkampf irgendwie so Fünfkampf und aus Fünfkampf wird Achtkampf und dann kann man sich spezialisieren innerhalb dieser Blockwettkämpfe. Also dann gibt es so Fünfkampfwurf, Fünfkampf Sprint, Sprung und Lauf. Und ich bin irgendwie immer so dabei geblieben, ich war immer überall gut und irgendwann wurde aus Fünfkampf dann Achtkampf und aus Achtkampf Zehnkampf. Also ich war immer in allem gut und bin quasi immer dabei geblieben, alles zu machen. Also habe mich nicht auf den Mehrkampf spezialisiert, sondern habe immer alles gemacht. In der Jugend, ich hatte mal kurz so eine Phase, da war ich im Hürdenlauf extrem gut. Und da wurde ich dann auch immer gefragt, oh, bist du jetzt hürdenlaufender Mehrkämpfer oder bist du jetzt mehrkämpfender Hürdenläufer? Und ich fand das immer total blöd, weil nur weil ich jetzt halt in einer Disziplin extrem gut war, das war halt dann irgendwie so mein Anspruch. Und in der Zeit muss man auch sagen, also ich bin dreimal deutscher Meister über die Hürden geworden, 110 Meter Hürden. Stark. Das war auch, danke, das war aber auch eher, weil in der Zeit so ein bisschen das Hürdenniveau in Deutschland ein bisschen schwach war. Also heute
da war die Hürde nicht so hoch.
Genau, da war die Hürde, deutscher Meister zu werden, nicht so hoch. Heute würde ich mit den Zeiten, die ich damals gerannt bin, nicht deutscher Meister werden in der Jugend. Genau, für mich war halt immer so ein bisschen mein Anspruch in allen 10 Disziplinen bei den Spezialisten mitspielen zu können. Manchen hat es dann gut geklappt, in manchen eher weniger. Und so bin ich immer beim Mehrkampf geblieben. Und dann so ab U18, also mit 16, macht man dann Zehnkampf.
Spannende Reise. Und jetzt, wenn wir wieder zu deinem jetzigen Zeitpunkt zurückkommen, was würdest du sagen, jetzt auch abseits des Wettkampfs, was bedeutet dir der Sport aktuell so?
Ja, Mehrkampf oder Zehnkampf ist ja sowas Spannendes. Also das ist eine Sportart, die kannst du ja fast nur als Leistungssportler betreiben. Also das ist ja nichts, was du sagen kannst, naja, zweimal die Woche gehe ich ins Leichtathletiktraining und ich mache jetzt irgendwie Zehnkampf und mache da ein, zweimal im Jahr dann so meinen Zehnkampf. Das macht ja irgendwie keiner. Und deshalb ist es natürlich für mich ja irgendwie jetzt auch klar, dass ich jetzt nicht so hobbymäßig Zehnkampf mache, weil ich genau weiß, was gehört dazu, fit zu sein, bereit zu sein für einen Zehnkampf, sich vorzubereiten in allen Disziplinen, dass meine Anläufe stimmen, dass mein Kraftniveau stimmt und also, dass die Technik stimmt. Und ich weiß ja, wie viel ich investiert habe. Und deshalb weiß ich ganz genau, das ist nichts, wo ich jetzt dann alle zwei Wochen mal einen Diskus schmeiße, so aus Spaß. Also der Sport bedeutet mir natürlich sehr viel und ich bin auch ganz sicher einer der aktiven Zuschauer, die jetzt noch im Sport, also die im Sport noch erhalten bleiben. Also ich habe jetzt schon total Lust, auf Wettkämpfe nächstes Jahr zu fahren und also da schweben mir so ein, zwei Wettkämpfe vor, wo ich auf jeden Fall dabei sein möchte. Vor allem jetzt natürlich auch, aktuell kenne ich noch alle Jungs, die da starten. In 10 Jahren, keine Ahnung, die kenne ich dann vielleicht nicht mehr so gut, aber jetzt sind das halt wirklich noch die Jungs, mit denen ich bis dieses Jahr Wettkämpfe gemacht habe. Und deshalb habe ich total Lust, den Sport noch so zu begleiten, zu verfolgen und also ich muss sagen, die WM jetzt in Tokio, die konnte ich so entspannt verfolgen wie noch nie, also wenn ich nicht selbst dabei war. Es war irgendwie, hat Spaß gemacht zuzugucken. Jetzt, gut, die Deutschen, Leoniki war noch brutal gut. Da hat es nochmal mehr Spaß gemacht zuzugucken. Aber genau, also ich werde dem Sport in dem Sinne erhalten bleiben, aber ja, ich werde da jetzt nicht mehr samstags auf der Tatanbahn stehen oder auf die verrückte Idee kommen, einen Stab nochmal in die Hand zu nehmen.
Ja, vielleicht gibt es unter den Zuhörern noch den einen oder anderen, der jetzt vom Zehnkampf nicht so viel Ahnung hat. Wie würdest du jemandem vielleicht den Zehnkampf erklären, der davon noch nicht so viel gehört hat?
Genau, zum Glück hat ja Zehnkampf aktuell eine etwas größere Popularität durch unseren guten Freund, den Leo. Ja, also der Zehnkampf ist im Endeffekt die Kombination der meisten Leichtathletikdisziplinen. Alle sind ja nicht drin. Es sind 10 Disziplinen an 2 Tagen, die in einer festen Reihenfolge absolviert werden. Es ist immer die Reihenfolge Tag 1, 100 Meter, Weitsprung, Kugelstoßen, Hochsprung 400 Meter und am zweiten Tag 110 Meter Hürde, Diskuswurf, Stabhochsprung, Speerwurf und 1500 Meter. Und es ist immer genau diese Kombination in genau dieser Reihenfolge, muss an zwei Tagen absolviert werden und das ist erstmal das Format. Jetzt ist natürlich dieses Format hat halt ganz, ganz viele Besonderheiten. Und zwar einmal, du stehst halt wirklich von morgens bis abends auf dem Platz und du durchlebst eben im Zehnkampf diese verschiedenen Wettkampfmodi, die die Leichtathletik zu bieten hat. Also wir haben zum Beispiel den 100-Meter-Sprint, da ist ein Startschuss, ein Versuch und du hast deine Zeit, das ist dein Ergebnis, das sind deine Punkte. Dann hast du das zweite Format, also den Weitsprung beispielsweise oder auch den Kugelstoßen. Du hast drei Versuche und der Beste zählt. Und dann haben wir noch die Disziplin, wo sich das hochsteigert. Also der Hochsprung und der Stabhochsprung, da hast du eine Einstiegshöhe, du musst langsam in den Wettkampf reinkommen und dann irgendwann näherst du dich, hast dann auch bei jeder Höhe drei Versuche und näherst dich dann irgendwann den guten Höhen und holst quasi mit jeder Höhe mehr Punkte. Also wir vereinen nicht nur diese Vielfältigkeit der Disziplinen, Kraft, Technik, Schnelligkeit, Ausdauer, sondern auch mental diese verschiedenen Wettkampfmodi. Dieses Zusammenspiel, dass wir halt da wirklich von morgens bis abends stehen, so manchmal ist es jetzt dieses One-Hit-Hochfahren, 100 Meter alles geben, manchmal sind es halt extrem technisch anspruchsvolle Disziplinen wie Stabhochsprung, wie der Diskuswurf, wo du wirklich ganz bei dir sein musst, ganz konzentriert. Und dann gibt es eben so Explosionsdisziplinen, ich weiß nicht, Kugelstoßen und ja, dann eben wird das Ganze schön abgerundet vom 1500 Meter Lauf, wo man dann wirklich vollkommen entkräftet nach zwei Tagen durchgehend auf dem Platz sein, alles geben, ja, nochmal alles aus sich rausholen kann. Und das hatte ich gerade noch vergessen, also du kriegst für jede Leistung kriegst du eine Punktzahl zugeordnet, das wird am Ende einfach addiert und es gibt quasi eine feste Tabelle, dass jede Leistung ist einer Punktzahl zugeordnet. Das ist nicht ganz linear, aber schon ungefähr linear. Oder in dem Bereich, wo sich die Leistungen dann unterscheiden. Ne? Wir springen jetzt ja dann nicht, dass der eine 1 Meter weit springt und der andere 7 Meter weit, sondern wir sind ja alle irgendwie im Bereich 7 bis 8 Meter. Mhm. Und in dem Bereich ist die Punktetabelle dann auch fast linear. Und ja, das ist erstmal der Zehnkampf. Und ja, der besondere Reiz ist eben diese Vielfältigkeit, zwei Tage dazustehen, auch mental mit den Rückschlägen umgehen zu können, weil man kann sich natürlich vorstellen, wenn man 10 Disziplinen macht, da laufen natürlich viele Disziplinen gut und viele Disziplinen dann aber auch nicht so gut. Man hat in jeder Disziplin eine eigene Erwartung, man hat in jeder Disziplin nochmal eine eigene Chance, gut zu sein, aber man hat natürlich auch irgendwie eine viel höhere Fehleranfälligkeit. Ne? Also ich habe irgendwie, wenn ich in jeder Disziplin viele, viele Versuche habe und dann habe ich 10 Versuche, da habe ich ganz viele Möglichkeiten auch, ich sag mal blöd, zu verkacken, ne? Dann also das, was schief geht. Und damit muss man eben mental klarkommen. Und das ist ja das Besondere am Zehnkampf.
Aber was würdest du jetzt sagen, ist körperlich und mental so das Anstrengendste für dich in dem Wettkampf?
Relativ eindeutig würde ich sagen, ist der 400-Meter-Lauf körperlich das Anstrengendste, weil das ja wirklich eine maximale Ausbelastung ist. Man geht voll in den laktaziden Bereich und manche sagen jetzt wahrscheinlich, der 1500-Meter-Lauf ist genauso anstrengend oder für sie unangenehmer zu laufen. Ich glaube, es ist weniger anstrengend, aber es dauert halt länger. Das heißt, du hast mehr Zeit, dich damit auseinanderzusetzen, wie blöd das hier gerade ist, dass du läufst. Mental, also für mich war es gerade in den letzten Jahren immer der Diskuswurf, weil es genau die eine Disziplin war, wo ich nicht Vollgas geben durfte, sondern wo ich mich wirklich ganz, ganz krass beherrschen musste, dass ich nicht überpace, dass ich auf meine Technik achte und es eben nicht dieses, oh, ich baller jetzt drauf, ich hau auf den Diskus, weil das waren immer die Würfe, die dann schiefgegangen sind. Okay. Deshalb war das eigentlich immer für mich mental die größte Herausforderung, gerade wenn dann, ich sag mal, der erste Versuch nicht so gut war oder sogar ungültig war, dann kommt so diese Nullpunkte, dieses, not measured, 0 Punkte, das kam dann immer so direkt in den Kopf.
Das heißt aber, wenn du irgendwo es schaffst, bei einer Disziplin, jetzt zum Beispiel beim Kugelstoßen oder beim Diskus, dreimal wirklich 0 zu machen, das ist dann schon was, wo du eigentlich dann dir eine Top-10-Platzierung eigentlich abschminken kannst, oder?
Ja, mehr. Also, na, wir haben ja dann, du kriegst pro Disziplin ungefähr dann so 800, 900 Punkte. Mhm. Der Weltrekord ist 9000 Punkte, also im Schnitt kriegst du da 900 Punkte. Aber du kriegst schon, also in manchen Disziplinen kriegen wir auch alle so eher Richtung 1000 und in manchen Disziplinen kriegen wir eher dann nur so 700, 800 Punkte. Und man kann sich natürlich vorstellen, also wenn dir 800 Punkte fehlen, also dann bist du eigentlich erstmal automatisch Letzter. Wenn du jetzt natürlich, ne, wenn jetzt der Leo Neugebauer auf dem Weg Weltmeister zu werden, wenn der jetzt nullt Und dann hat er statt 8.800 8.000 Punkte. Dann wird er vielleicht nicht Letzter. Mhm. Ja, aber an sich ist ein Nuller ist raus. Also ja. Vor allem auf dem Niveau, wo wir uns aktuell befinden.
Und was hat es dann mit der magischen 8.000-Punkte-Marke auf sich?
Ja, das ist so ein historisches Ding, ja, die 8.000 Punkte. Das ist irgendwie wie die 2 Meter im Hochsprung, jetzt, also vielleicht eher bei den Frauen 2 Meter im Hochsprung, wie im Stabhochsprung bei Männern die 6 Meter. Das ist einfach ja, erstmal eine sehr greifbare Marke. Und das ist einfach so was, ich weiß nicht, historisch Gewachsenes, dass man sagt, so, wenn man 8.000 Punkte geschafft hat in seinem Leben, dann hat man richtig Zehnkampf gemacht. Und gut, jetzt na, unsere WM-Medaillen, die gehen jetzt eher so 8.700, 8.800 Punkte gehen die weg. Aber ja, jetzt mal so grob zur Einordnung, aber man wurde auch schon oft mal so Europameister mit 8.200, 8.300 Punkten. Also mit 8.000 Punkten, da kann man schon sagen, okay, da steht einer, der macht das wirklich seit Jahren und der hat es auch wirklich auf die Kette bekommen. Und es gibt auch viele Athleten, die es eben nicht schaffen, die leistungssportnah trainieren. Also ich habe 10 8.000er gemacht in meiner Karriere. Ich glaube, der Rekord ist irgendwie so 30. Das war aber dann also mehrfacher Olympiasieger und Weltmeister, der wirklich jahrelang dominiert hat.
Aber gibt es dann Disziplinen, die du wichtiger als andere empfindest, weil sie punktemäßig vielleicht einen größeren Einfluss haben?
Ja, also das ist ein bisschen so eine Rechnerei. Also unsere Punktetabellen werden an dem Weltrekord orientiert oder wurden einmal, als sie ausgelegt wurden, am Weltrekord orientiert. Und seitdem haben sich aber natürlich die Weltrekorde verändert, die Punktetabellen sind aber gleich geblieben und naja, ich sag mal, das Bild des modernen Zehnkämpfers hat sich auch nochmal so ein bisschen verändert, wie wir aussehen, wie schwer wir sind und sowas. Aber grundsätzlich kann man sagen, je weiter wir eigentlich von der Physis, von den Einzeldisziplinen wechseln, desto weniger Punkte kriegen wir. Mhm. Also zum Beispiel jetzt bei 1500 Meter kriegen wir nur 700 Punkte, auch wenn du einer der besten Zehnkämpfer oder wenn du einer der besten Zehnkämpfer bist auf der Welt, dann kriegst du vielleicht 800 irgendwas Punkte. Weil wir einfach von unserem Gewicht, von unserer Physis, aber auch halt von unserem Trainingsvolumen, wo halt sehr laufspezifisch ist, da ganz weit weg sind. Weil wir laufen ja dann, wenn wir 1500 Meter laufen, wir laufen ja 40 Sekunden hinter den Spezialisten. Das gleiche gilt jetzt beispielsweise fürs Kugelstoßen. Ich bin nicht 2,10 Meter groß und wiege keine 150 Kilo, deshalb stoße ich natürlich da irgendwie 7 Meter weniger oder vielleicht sogar 8 Meter weniger. Und dann haben wir wiederum Disziplinen. Gerade im Weitsprung ist das aktuell, da bin ich jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel, aber also wir haben halt ganz, ganz viele Zehnkämpfer, die im Weitsprung oder über die Hürden, weil wir da von der Physis sehr nah sind an den Spezialisten, auch sehr nah an die Leistung rankommen. Also wir haben dann auch mal schnell Zehnkämpfer, die 8 Meter springen und ich weiß nicht, dieses Jahr, ich weiß nicht, ob bist du, glaube ich, mit 8,5 Meter deutscher Meister geworden im Weitsprung. Ja. Und das sind dann auch die Disziplinen, wo man mehr Punkte kriegt, weil das aber dann so eigentlich alle kriegen auf einem Level mehr oder weniger Punkte. Selbst wenn du ein schlechter Hürdenläufer bist, kriegst du im Hürdenlauf die meisten Punkte. Also ich habe immer das Gefühl, dass die Sprünge einen sehr belohnen. Also weil so ein Weitsprung, da hast du irgendwie schnell mal 10, 20 Zentimeter mehr. Mhm. Und das sind dann halt direkt irgendwie 70, 80 Punkte. Mhm. Und um jetzt über die 1500 Meter 80 Punkte reinzuholen, da musst du irgendwie 10 Sekunden schneller laufen, da musst du richtig für trainieren. Und deshalb sind so die Sprünge sind schon gute Disziplinen, wo man Punkte sammeln kann.
Okay, sehr spannend schon mal auf jeden Fall. Und bevor ich jetzt an Dani gleich abgebe, gibt es nochmal eine kleine weitere Challenge für dich. Kannst du uns vielleicht mal die Disziplinen aufzählen, beginnend mit deiner Lieblingsdisziplin bis zu deiner Hassdisziplin?
So quasi so ein 1 bis 10 Ranking.
Genau.
Also jetzt muss ich mache das jetzt für Stand heute, ne? Weil ja. ich mach den Spaß seit 15 Jahren und es gibt Disziplinen, die waren mal meine absoluten Lieblingsdisziplinen. Die haben sich jetzt aber so ein bisschen über die Jahre ein bisschen verändert.
Zu den Angstgegnern sind sie geworden.
Genau, also Nummer 1, eindeutig der Stabhochsprung. Macht am meisten Spaß. Ich glaube, jeder, der sich das mal angeguckt hat, ist irgendwie die geilste Disziplin. Da passiert am meisten. Und war ich jetzt eigentlich auch die letzten Jahre immer stabil, sehr gut. Immer da wirklich auch international vorne dabei. Deshalb ganz klar die Nummer 1. 2 muss ich dann schon überlegen. Also, naja, da gehe ich jetzt zum Speerwurf. Jetzt dieses Jahr auch nochmal Bestleistung geworfen. Und ach, wenn das Ding fliegt und man trifft, das ist auch einfach unglaubliches Gefühl. Stabhochsprung Speer auf 2. Dann würde ich den Hochsprung auf 3 nehmen. Das war auch so ein, war ich auch immer sehr gut. Das ist auch so ein All-Time-Favorite von mir. Dann auf die 4 würde ich den 1500 Meter Lauf nehmen. Auf die 5 Hürdenlauf. 6 Kugelstoßen. 7 Diskuswurf, weil es halt eigentlich so eine alte Stärke von mir ist, aber seit ein paar Jahren gar nicht mehr läuft. 8 Der Weitsprung, da fehlt mir leider immer ein bisschen der Speed, dass da die großen Weiten dabei waren. Und dann tatsächlich 9 und 10 sind 100 und 400 Meter. Ich weiß nicht, mit dem Grundspeed, da habe ich immer gekämpft die ganzen Jahre. Und das zeigt sich natürlich am deutlichsten im 100-Meter-Lauf und dann eben auch im 400-Meter-Lauf. Und da, das waren eher die Disziplinen, wo ich immer ein bisschen hinterhergerannt bin. Und auch wenn es irgendwie Spaß macht, das zu trainieren, gut, 400 Meter macht jetzt nicht so viel Spaß zu trainieren. Aber sind geile Disziplinen, aber bin ich immer ein bisschen hinterhergerannt, deshalb würde ich die hinten ansiedeln.
Ja, dann war es wahrscheinlich auch für dich ein bisschen blöd, dass 100 Meter dann immer, damit, das quasi immer damit begonnen wurde, ne?
Absolut, das war ganz, ganz krass. Also mein Zehnkampf ist immer damit gestartet, mit eigentlich meinen schlechtesten zwei Disziplinen, mit 100 Meter und Weitsprung.
Ja.
Und das ist ein ganz, ganz anderes Erlebnis, das dann so von hinten aufzuholen, weil ich hatte jahrelang dann meine besten Disziplinen waren die letzten drei. Bisschen wie bei Niklas Kaul, als er Weltmeister wurde, war er irgendwie nach 8 Disziplinen noch Fünfter und hunderte Punkte hinten dran und zack, nach 2
Disziplinen. Bei Olympia war es ja auch so. Da hat er einen katastrophalen ersten Tag gehabt und am Ende ist er ja noch voll in die Top 10 rein.
Genau, er ist natürlich das absolute Musterbeispiel für einen starken zweiten Tag, aber so bin ich eben auch, dass ich einen sehr guten zweiten Tag habe und einen eher schlechten ersten Tag. Und das ist natürlich ein ganz anderes Erlebnis, als ich habe einen Trainingskollege, der Manuel Eitel, der ist halt der ist einer der schnellsten Sprinter weltweit im Zehnkampf und eben auch ein guter Weitspringer gewesen, hatte dann eben auch die Power im Kugelstoßen. Und für den war das ganz anders. Der hatte irgendwie am Anfang seinen Vorsprung rausgeholt und dann wurde der immer weniger. Ja. Und bei mir war eigentlich immer so, bis zum 1500-Meter-Lauf. Ich gehe da irgendwie zum Teil irgendwie als Neunter rein und dann werde ich noch Sechster im 1500-Meter-Lauf.
Aber mental ist es eigentlich besser, wenn du weißt, hinten kommen deine stärksten Disziplinen.
Ja, das lässt sich vielleicht zwischen Tag 1 und Tag 2 besser schlafen, aber wenn du dann beim Hochsprung stehst und irgendwie schon denkst, ich bin jetzt irgendwie 20. und ich bin irgendwie ein bisschen hinter meinen Erwartungen, dann gehst du ja schon auch in die Disziplin oder vielleicht auch in den zweiten Tag dann mit einem schlechten Gefühl. Also du musst dich ja dann auch wirklich darauf verlassen können oder auch wirklich dieses Selbstbewusstsein haben, dass es gut wird. Und das ist eben auch eine ganz besondere Herausforderung.
Ich finde das total spannend bei euch, weil ihr seid ja, glaube ich, schon eine der wenigen Sportarten, die halt über 2 Tage laufen. Und da muss man ja schon über das Thema Anspannung und Konzentration reden, weil im Endeffekt ist es ja wahrscheinlich schon ein Teil, der einfach zum Erfolg dazugehört. Jetzt haben wir darüber geredet, dass manche am Anfang stark sind und manche am Ende halt nochmal ihre starken Disziplinen haben. Wie war das denn jetzt so bei dir, wenn du zurückblickst auf deine Wettkämpfe? Wie hast du so diese Anspannung über so eine lange Zeit hochgehalten? Wie schafft man sowas?
Ja, du hast es jetzt ja fast nochmal vereinfacht. Ne? Du bist am Anfang gut oder am Ende gut, aber es kann ja auch, du bist in den ersten 2 Mittel gut, dann kommt deine Beste, dann kommt aber, das ist ja nicht irgendwie thematisch aufgebaut, sondern dann kann irgendwie deine Beste und danach deine Angstdisziplin kommen. Also es ist ja ein absolutes Auf und Ab. Und ja, es ist ein riesiger Umgang mit seinen Emotionen, mit dieser Anspannung, weil ich glaube, jedem ist klar, wenn du da, wir sind meistens am Wochenende, wenn du da samstagmorgens stehst um 9 Uhr und du versuchst, das Anspannungslevel, dein Adrenalin auf 100% zu halten, dann also am zweiten Tag hast du keine Körner mehr. Und deshalb ist es immer dieser Wechsel aus Anspannung und Entspannung. Und das macht es eben auch so besonders, dass wir dann ja auch bewusst in diesen Pausen, also wir haben, je nachdem, es gibt 2 Formate eigentlich. Also einmal gibt es das Format, wir starten irgendwie um 11 Uhr und ziehen dann fast in einem Mal durch, so bis 18 Uhr. Und dann haben wir halt immer so schön so eine Stunde Pause zwischen den Disziplinen. Vielleicht sogar ein bisschen weniger. Also zwischen Disziplinende und Disziplinanfang dann wieder. Und dann kannst du so runterkommen, ein bisschen was essen und kannst dich neu orientieren, musst deine Tasche neu packen, sprichst mit deinem Coach durch, gehst nochmal dein Zeug durch, aber dann gehst halt auch sehr schnell wieder in die Vorbereitung, ins Warm-up für die nächste Disziplin.
Aber du hast wahrscheinlich auch eine XXL-Tasche mit allem dabei, ne?
Ja, also wirklich so ein Riesenreisekoffer. Also Ich habe den schon für Flüge gepackt. Also ich kann da locker 35 Kilo oder 40 Kilo, kann ich da locker reinpacken. Weil, also ich habe ja, komme ich gleich zur Tasche. Ja. Aber, und dann gibt es das zweite Format, wo wir so ein bisschen Morning Session, Abend Session haben. Das ist dann so meistens bei Meisterschaften, bei Weltmeisterschaften. Und da starten wir halt sehr früh irgendwie, dass wir um 9 Uhr starten und dann ist irgendwie bis 13 Uhr die erste Session und dann ab 18 bis 21 Uhr oder manchmal auch 19 bis 22 Uhr oder so, ist dann die zweite Session. Da hast du eine lange Pause, kannst nochmal ein bisschen pennen, kannst einmal groß essen. Mhm. Aber andererseits rennst du auch so von Disziplin zu Disziplin. Und zwischen den Disziplinen sind wir dann immer wie in so einem Restroom und haben wie so einen Pausenraum, da legst du dich hin, machst dir Mucke rein und da ist es eben wichtig, dass jeder so seinen Rhythmus findet und das macht, was er einfach braucht. Also ob du dich da dann wie in so einen kleinen Gemeinschaftsraum, in so einen Catering-Raum sitzt und einfach mit allen quatscht oder ob du dich wirklich so abkapselst, Musik.
Was hast du gemacht?
Also ich war schon eher ein kommunikativer Typ, aber schon in meinem Circle, also dann irgendwie mit meinen Trainingskollegen, mit meinen anderen deutschen Mitbewerbern, mit meinem Coach, sodass wir halt, weil ich hatte immer Redebedarf. Ich wollte dann immer noch die Disziplin so kurz aufarbeiten und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich dann, ne, einmal irgendwie kurz aufregt, wenn es scheiße läuft, aber dann neu fokussieren. Aber es ganz wegzudrücken oder zu ignorieren geht halt auch nicht.
Aber ich finde es voll spannend, weil im Endeffekt redest du mit deinem Coach über vielleicht Fehler, die du begangen hast, aber kannst ja daran gar nicht arbeiten, weil ja direkt eine andere Disziplin ansteht.
Du hast auch gar nicht die Zeit dazu. Ja. Eigentlich musst du, wenn ich jetzt im Kuhl stoßen bin, und ich mache meinen dritten Stoß, dann kann eigentlich mein Coach muss zu dem dritten Stoß schon gar nichts mehr sagen. Weil wir eigentlich schon in der Sekunde, wo die Kugel gelandet ist und der Stoß gemessen ist, müssen wir eigentlich schon an die vierte Disziplin denken. Mhm. Ist schon Stress, aber du darfst dich halt gar nicht stressen lassen.
Mhm. Weißt du, welche Frage so bei mir jetzt im Kopf herumschwirrt? Ist es eigentlich ein Kampf gegen die anderen oder ist es ein Kampf gegen sich selbst?
Das ist auch das Geile. Das habe ich vorhin, als ich den Zehnkampf so ein bisschen beschrieben habe, gar nicht erwähnt. Und das ist wirklich nochmal eine Besonderheit und ich glaube, das kommt sofort bei jedem Mehrkampf rüber. Beim Zehnkampf ist das Tolle, du kämpfst gegen dich, du kämpfst gegen die Disziplin, gegen die Punkte und am Ende steht halt eine Punktzahl und dann ist so klar, ja okay, ich habe mehr als du, ich bin Dritter, du bist Fünfter. Und das ist halt so oft gar nicht absehbar. Also klar, du kennst die Leistung von den anderen, aber dadurch, dass jeder ja andere Stärken und Schwächen hat, dadurch, dass jeder für seine Verhältnisse dann gute, schlechte Disziplin hat, so heutzutage gibt es ja dann viele so Statistiken oder die dann so das so rausrechnen, na, der ist so und so viele plus, minus, Punkte plus, minus zu seiner Bestleistung. Aber im Endeffekt weißt du immer nicht so richtig, wie sind die anderen unterwegs. Also da kann was richtig, also die anderen können halt dann auch irgendwie in den letzten drei Disziplinen nochmal fette Bestleistungen machen oder die anderen können halt auch diesen einen großen Fehler haben, jederzeit.
Aber das kannst du ja nicht auf dem Schirm haben.
Genau, das kannst du nicht auf dem Schirm haben. Wenn du jetzt Leute über viele Jahre gut kennst, dann weißt du, okay, das ist seine Stärke und da ist er gut und da macht er eigentlich, da patzt er eigentlich nie und dann weißt du vielleicht, naja, der hat schon öfter mal jetzt im Weitsprung genullt. Da kannst du das ein bisschen einordnen, aber am Ende kämpft jeder gegen sich, jeder versucht die bestmögliche Punktzahl zu erreichen und am Ende reicht dann deine Punktzahl halt für den Platz, für den es reicht. Mhm. Und so ein richtiges Gerechne gibt es eigentlich erst vor dem 1500-Meter-Lauf.
Davor nicht?
Okay, wenn es ganz eindeutig ist, also wenn jetzt einer 20 Punkte vor dir ist und du weißt, ich bin besserer Speerwerfer und ich bin ein besserer 1500-Meter-Läufer, dann kannst du sowas natürlich, wenn du die Tabelle anguckst.
Ja, aber trotzdem musst du ja zugleich auch noch nach hinten gucken, was da genau, noch für Leute genau hinter dir sind. Und dann musst du auch nochmal mit einberechnen, wie gut die in den einzelnen Disziplinen sind.
Okay, also sagen wir ja so, Abstabhochsprung. Abstabhochsprung kannst du da wirklich zuverlässige Überlegungen machen. Aber ja, so nach Tag 1, da kannst du halt sagen, naja gut, der eine hat gerade den besten ersten Tag seines Lebens gemacht, aber das heißt gar nichts. Der kann morgen früh über die Hürden fliegen. Also das ist schon so oft passiert. Also damit beschäftigt man sich dann halt auch also ich habe das immer versucht, mich damit nicht zu beschäftigen. Und ich glaube schon, dass ich jemand war, der immer sehr viel seine Ohren und Augen offen hatte, so gegenüber den anderen. Aber genau, und du hast es genau angesprochen, also wir kämpfen so ein bisschen gegen die Punktzahl und dadurch, dass du auch dann zwei Tage aufeinander sitzt, dann ist es auch gar nicht schlimm. Also wenn jetzt der eine viel besser ist als ich im Weitsprung, dann ist das nicht so ein Konkurrent, der denkt, oh scheiße, der ist so gut und ich bin so schlecht, weil ich halt genau weiß, vielleicht bin ich im Kuhstoßen viel besser. Und dann levelt sich das so aus, weißt du? das erzeugt einfach diese familiäre Atmosphäre bei uns im Mehrkampf.
Das heißt, im Endeffekt kann man sagen, man kämpft eigentlich die ganze Zeit gegen sich selbst und am Ende schaut man so kurz vor Ende, wo man eigentlich steht.
Ja, so ein bisschen. Okay. Jeder versucht erstmal sein Bestes zu geben und dann...
Spannend. Was ich noch ganz spannend fand, du hast ja gerade so ein bisschen angesprochen, so manchmal analysiert man auch mit dem Trainer so ein bisschen was, was vielleicht schief gelaufen ist oder vielleicht auch, was man in der nächsten Disziplin noch besser machen möchte. Aber im Endeffekt sind so viele Disziplinen. Ich frage mich, wie sieht da überhaupt so ein Trainingsplan aus? Also wie kriegt man das alles unter? Wie kann man denn das alles trainieren, dass man auch wirklich dann sagt, ich will da und da besser werden und ich muss mich da und da verbessern? Ich meine, das ist doch auch wahrscheinlich eine super große, sag ich mal, Hürde, die man da nehmen muss, dass man auch wirklich den perfekten Trainingsplan findet, oder? Es ist wahrscheinlich jetzt nicht so, dass ihr 10 Kämpfer alle denselben Trainingsplan habt.
Nee, also das ist wirklich extrem unterschiedlich und extrem typabhängig. Ja, das werde ich oft gefragt. Ist das jetzt so, ich komme montagmorgens ins Training, dann mache ich erstmal 100 Weitsprung. Montagnachmittag, Kugel, Hochsprung. Und nein, so ist es überhaupt nicht. Also es ist immer eine Balance. Ne? Bin ich jetzt wieder beim Abi. Es ist irgendwie immer so ein bisschen Mut zur Lücke, ne? Weil du kannst nicht alles perfekt trainieren. Du kannst dich nicht auf alles so spezialisieren, wie es halt die Einzeldisziplinler können. Und dann ist es immer ein Jonglieren mit, du versuchst deine Schwächen zu verbessern, aber gleichzeitig deine Stärken nicht zu verlieren. Ne? Wenn du jetzt dich total auf deine Schwächen konzentrierst und dabei dann aber deine guten Disziplinen verlierst, dann hast du am Ende vielleicht auch nichts gewonnen. Außer, dass sich deine Punkte ein bisschen anders zusammensetzen. Und also es gibt so Basics. Also der Zehnkampf ist ja, obwohl wir 10 verschiedene Disziplinen haben, sind ja eigentlich 9 Disziplinen Schnellkraft. Mhm. Ja, alles bis auf die 1500 Meter ist Sprint-Schnellkraft. Jeder Anlauf, jeder Wurf ist so eine Explosion, so eine Millisekunden, so ein Zucken. Und deshalb trainieren wir schon sehr schwerpunktmäßig auf Schnellkraft, Explosivkraft und eben auch im Sprintbereich, weil einfach die Anläufe und sowas, die sind extrem abhängig von deiner Sprintleistung. Und dann musst du da halt deine Technikeinheiten drumherum jonglieren. Und da ist halt jeder individuell. Wir haben Disziplinen, die halt sehr fordernd sind für den Körper. Also zum Beispiel Hochsprung und Speerwurf, die gehen sehr krass auf die Gelenke. Da solltest du nicht zu viel machen, sonst hast du auch wieder mit einer Ermüdungserscheinung und dann 4 Wochen aussetzen, dann hast du auch wieder nichts gewonnen, dass du da vorne einen riesigen Hochsprungschwerpunkt gesetzt hast. Dann gibt es halt Disziplinen, die sich einfach irgendwie gut trainieren lassen. Und da musst du halt gemeinsam mit deinem Trainer, mit deinem Team, mit deiner Trainingsgruppe halt diesen Plan für dich finden. Also da wird jeder sehr individuell trainieren. Grob kann ich sagen, dass wir auf jeden Fall irgendwie 1-2 Mal die Woche sprinten, dann einmal die Woche unsere Tempoläufe für 400 Meter haben und einmal die Woche unsere Tempoläufe für 1500 Meter. Und dann unterscheidet sich natürlich noch extrem, in welcher Phase wir sind. Im Aufbau, also das, was jetzt hier gerade so losgeht, Oktober, November, Dezember, das ist ja unser Aufbau, da legen wir das Fundament, da sind wir ganz weit entfernt von den Disziplinen. Das heißt, da machen wir wirklich die Basics, da machen wir dann Vorübungen, technische Vorübungen und versuchen wirklich irgendwie was zu entwickeln und konzentrieren uns eben extrem auf unsere konditionellen Fähigkeiten. Medizinbeiwürfe, wirklich viele Läufe, auch nochmal Grundlagenläufe, Sprints, Sprintkraft, Kraft, also ganz, ganz, ganz viel Krafttraining. Und dann, je mehr wir halt Richtung Wettkampfsaison gehen, desto spezifischer wird es halt. Und dann in der Wettkampfphase trainieren wir eigentlich wie der Wettkampf. Also da gehen wir dann,
macht ihr auch mal einen richtigen Zehnkampf?
Nee.
Das heißt, eigentlich ein Zehnkampf macht ihr nur im Wettkampf.
Ich laufe auch nie 100 Meter auf Zeit. Ich laufe auch nie 400 Meter auf Zeit. Also das machst du eigentlich gar nicht. Aber das ist generell so ein leichtes Ding, dass irgendwie alle denken, gestern habe ich ein Interview von der 800 Meter Olympiasiegerin gesehen, die gesagt hat, sie ist noch nie in ihrem Leben 800 Meter im Training gelaufen.
Krass.
Weil du läufst halt entweder unter Distanz oder halt über Distanz.
Ja, aber dann hast du doch gar nicht so diesen Wettkampfmodus.
Du machst ja immer, also wenn ich jetzt 400 Meter trainiere, dann mache ich ja immer so eine, das ist ja eine wissenschaftlich laktatbildende, optimierte, abhärtende Einheit. Da laufe ich ja 300, 300, 200, 200, 100, laufe die am Ende dann halt auch wie 400 Meter, aber halt mit den Pausen und sowas wird das so ein bisschen drumherum jongliert. Und wenn ich 1500 Meter laufe, da habe ich ja nicht so einen Trainingseffekt, wenn ich jetzt im Training dann einfach mal sage, komm, ich laufe jetzt 1500 Meter so schnell ich kann und dann laufe ich, 5 Sekunden langsamer als im Wettkampf, weil mir dieser ganze Push fehlt und sowas. Also das ist ein bisschen, glaube ich, so ein Missverständnis generell über die Leichtathletik. Klar, im Diskuswurf gehe ich in den Ring und werfe soweit ich kann. Klar. Vielleicht dann auch mit ein bisschen technischem Schwerpunkt, aber in den Laufdisziplinen machst du das eigentlich nicht. Auch, ich glaube, auch 100 Meter. Also ich kenne eigentlich keinen 100-Meter-Sprinter, der im Training einfach mal so auf Zeit 100 Meter sprintet. Mhm. Da rennst du 60, da rennst du 30 fliegend, da rennst du ein 150er, aber so 100 Meter aus dem Block, also das machst du eigentlich nicht. Mhm. Weil dafür sind ja die Wettkämpfe auch da, dass da so alles zusammenkommt, dass du auch mental da bist und ich glaube, man will dem auch nicht so eine Beliebigkeit geben.
Aber ich finde es trotzdem total interessant, dass du sagst, dass ihr ja nie einen Zehnkampf an sich trainiert, also dass ihr wirklich jetzt nie den Wettkampf simuliert. Das heißt ja, es kam irgendwann in deiner Karriere der Zeitpunkt, wo du deinen allerersten Zehnkampf hattest.
Genau.
Und du hast es davor noch nie richtig trainieren können, beziehungsweise du hast noch nie diesen Moment gehabt, dass du wirklich jetzt einen Zehnkampf gemacht hast. Wie war das damals beim allerersten Mal, als du dann das allererste Mal im Zehnkampf warst? Das muss doch für dich total verwirrend gewesen sein, oder?
Naja, ich habe ja vorher den Achtkampf gemacht.
Ja, okay.
Und davor den Fünfkampf. Also irgendwie war das ja so schrittweise immer mehr, dass das jetzt nicht so ein Problem war. Okay. Also ich kann mich tatsächlich nicht an meinen ersten Zehnkampf erinnern. Ich kann mich an meinen ersten 1000 erinnern, aber nicht an meinen ersten Zehnkampf.
Jetzt haben wir sehr viel über den Zehnkampf gesprochen. Jetzt wollen wir noch ein bisschen über den aktuellen Zustand der Leichtathletik in Deutschland mit dir sprechen. Was denkst du, wo befinden wir uns da gerade? Also findest du, Leichtathletik Deutschland ist da auf einem ganz guten Weg oder siehst du da auch noch viel Nachholbedarf?
Oh, großes Thema, großes Thema. Also wir haben gerade, glaube ich, sehr große Probleme in der deutschen Leichtathletik im Bereich Nachwuchs, weil, also wenn man das sieht, als ich mit 12 Leichtathletik gemacht habe, da waren wir bestimmt, waren die Teilnehmer 10-mal so viel. Und wir haben auch im Spitzenbereich bei den Erwachsenen, hast du dann zum Teil irgendwie, naja, kleine Teilnehmerfelder, gerade irgendwie jetzt in manchen vielleicht nicht so beliebten Disziplinen. Und das merkt man schon ganz krass, dass Leichtathletik ist irgendwie so ein Jugendhobby. Das machst du neben der Schule. Und wenn du dann fertig bist, hörst du auf damit. Das ist, glaube ich, ein Problem, dass wir da generell, aber ich glaube, alle Sportarten in Deutschland, die jetzt vielleicht nicht Fußball sind, haben so ein bisschen das Problem, dass die Jugend, die Kinder sich eher halt nicht mehr so für Sport interessieren, dass es nicht mehr so dazugehört, dass du mal auf jeden Fall in irgendwie 2, 3 Vereinen Mitglied bist und mal alles ausprobierst, sondern irgendwie, ja, also ich will jetzt gar nicht davon anfangen, irgendwie E-Sport hier zu haten, aber ja, das ist natürlich einfach die Entwicklung und das spürt man, glaube ich, ganz klar. Und das beeinflusst natürlich sehr direkt die am Ende dann im Leistungssport wirklich in der Spitze ankommen. Ja. Ne? Wenn du da irgendwie noch 10 Talente im Nachwuchskader hast, dann schafft es vielleicht einer. Aber wenn du halt nur noch 4 Talente hast, dann wird es irgendwie schon schwer, dass es da mal so ein Star gibt. Dann wiederum muss ich aber sagen, dass ich finde, dass die Leichtathletik aktuell extrem attraktiv ist. Also wir haben gerade in Deutschland absolute Stars, die halt auch total öffentlichkeitswirksam sind. Und ich glaube, die Leichtathletik hat gerade einen sehr hohen Stand, wird, glaube ich, sehr gut geklickt in sozialen Medien, wird auch im Fernsehen gern angeschaut. Ich glaube, so wenn irgendwie Olympia läuft, dann ist wirklich gerade so Leichtathletik und die ganze Show drumherum, naja, das sind dann irgendwie auch oft die Amerikaner international, ob es jetzt irgendwie Noah Lyles ist oder sowas, das irgendwie interessiert die Leute gerade wieder mehr als vielleicht vor 10 Jahren, also so ein bisschen so ein Hype, so es gibt dann jetzt irgendwie auch diese Netflix-Serie, nicht nur über Rennrad und Formel 1, sondern auch über Leichtathletik und also ich glaube, wir haben an sich gerade einen total guten Interessenspunkt, wir haben coole Stars, wir haben greifbare Stars, gerade in Deutschland, die auch tolle Leistungen bringen. Uns fehlt halt dann so ein bisschen diese zweite Reihe. Es bringt halt nichts, wenn wir irgendwie 4 Stars haben, die vielleicht eine Medaille holen können und wenn es gut läuft, holen die 4 dann eine, aber wenn es schlecht läuft, holen die halt keine. Also ja, die Leichtathletik steht ein bisschen an einem komischen Punkt und ich glaube, dass ja gerade auch in unserem Verband ist gerade viel los, viel Umstrukturierung und irgendwie weiß man, naja, irgendwie wir können mit diesen internationalen Niveaus nicht mithalten, mit dem US-College-System können wir nicht mithalten. Viele Nationalverbände haben irgendwie so viel mehr Athleten, viel mehr gute Athleten, obwohl, guck mal Norwegen an, die haben ja ein Zehntel unserer Einwohner und haben aber gefühlt doppelt so viele Leichtathletik-Stars. Und irgendwie merkt man, naja, Gleichzeitig haben wir in Deutschland aber auch so viel Budget wie noch nie. Also der Deutsche Leichtathletikverband hatte die letzten Jahre so viel Geld wie noch nie. Also irgendwie mag es ja dann doch nicht nur am Geld liegen. Mhm. Was ja alle immer sagen, ja, in College, USA, da hat das College so viel Reisebudget, wie wir Gesamtbudget haben. Ja, aber so leicht ist es irgendwie dann doch nicht. Und ich glaube, bei uns im Verband ist gerade super viel im Wandel. Gut ist, dass sich was bewegt. Und die Faszination ist aktuell da. Das freut mich.
Aber wie erlebst du gerade auch das Interesse von Sponsoren und Medien? Findest du auch, das hat sich ein bisschen gewandelt?
Also ich würde sagen, Sponsoren ist eigentlich bei uns in der Leichtathletik eigentlich komplett abgedriftet, dass es gar nicht mehr um Leistung geht, sondern nur um also Reichweite und Auftritt. Und wenn du halt dann deine Reichweite hast, weil du halt ein sehr guter Athlet bist, dann nehmen die das gerne mit und dann können die da auch noch ganz viel zu erzählen. Aber ich glaube, dass heutzutage gerade Richtung Aufmerksamkeit, Sponsoren und sowas, dass die reine Leistung dir wirklich gar nichts mehr bringt. Also du kannst 20-facher deutscher Meister sein, wenn du nicht irgendwie die Story drumherum hast und dann halt einfach den Social Media Auftritt, dann interessiert sich kein einziger Sponsor für dich und das ist halt inzwischen so krass verschmolzen.
Heißt aber gleichzeitig auch, dass Social Media für manche eine große Chance ist, mit dem Sport auch gut was zu verdienen. Für andere Personen, die jetzt vielleicht sehr gut im Sport sind, aber jetzt nicht so gut sind, sich auf Social Media zu vermarkten, das auch ein Druckfaktor sein kann.
Ja, genau. Weil man ist immer im Spagat, wie sehr konzentriere ich mich auf den Sport, auf mein Training. Und es gibt einfach Leute, die haben nicht so diese Affinität oder wollen oder sind der Meinung, sie müssen sich nicht so darstellen oder sie müssen nicht so viel drumherum bauen. Und ich war auch nie jemand, der Lust hatte, morgens vor seinem Wettkampf ein Get Ready With Me oder ein What's in My Bag zu drehen. Das habe ich nie in meinem Leben gemacht. Jetzt im Nachhinein kann ich schon sagen, dass ich auch deutlich mehr hätte machen können oder vielleicht auch müssen, um dann vielleicht noch den ein oder anderen Sponsorendeal an Land zu ziehen.
Aber es geht ja dann auch wieder von deiner Trainingszeit ab in gewisser Weise, weißt
du? Es sind halt die Ressourcen und man muss da irgendwie eine Entscheidung treffen, was man will. Und das, glaube ich, muss jeder für sich selber treffen.
Du hast vorhin jetzt schon ganz kurz Leo Neugebauer angesprochen. Dadurch haben wir wahrscheinlich auch gerade ein gutes Beispiel, wie jemand sich auch auf Social Media vermarktet, aber gleichzeitig natürlich auch die sportliche Leistung bringt. Man hat schon das Gefühl, dass dadurch natürlich nicht nur ganz Leichtathletik Deutschland, sondern vor allem auch der Zehnkampf nochmal in ein ganz anderes Rampenlicht gerückt ist. Hast du dasselbe Gefühl auch?
Ja, also der Leo ist natürlich ein absoluter Segen für uns. Ich kannte den Leo also in der Jugend, war irgendwie auf Nachwuchsmeisterschaften dabei und da hatten wir so ein paar Lehrgänge zusammen, ein paar Trainingslager. Aber da war er halt, um es jetzt mal blöd zu sagen, der war halt einer von vielen U18-Athleten. Mhm. Dann ist er in die USA gegangen, war irgendwie erstmal 4-5 Jahre komplett verschwunden, hat gar nichts von ihm mitbekommen. Und dann auf einmal sind ja seine Leistungen explodiert und halt immer weiter explodiert. Und jetzt ist er wirklich in der absoluten Weltspitze angekommen. Er ist die Weltspitze. Weltmeister, Vize-Olympiasieger, deutscher Rekordhalter. Auch das hätte ja, glaube ich, keiner gedacht, dass das so schnell noch gebrochen wird. Und er schafft es halt perfekt, weil er hat irgendwie schon so, ich hatte das Gefühl, so kurz bevor er dann richtig gut wurde, hat er sein Social Media schon richtig hochgefahren. Er macht es natürlich perfekt, weil er einfach beides vereint. Er vereint diesen Erfolg, diese sportlichen Ergebnisse, auch einfach dieses Inhaltliche, dieses Training halt perfekt mit dem Ganzen drumherum, immer am Lächeln und ist einfach perfekte Werbung für die Leichtathletik und auch für den Zehnkampf. Ja.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel parallel mit ihm auch in einem Wettkampf bist, findest du das dann eher gut oder schlecht für dich, dass da so viel Aufmerksamkeit drauf ist? Weil auf der einen Seite, auf dem Zehnkampf ist die Aufmerksamkeit drauf, aber auf der anderen Seite, sie gilt eher Leo, anstatt jetzt vielleicht dir oder Niklas Kaul.
Also es stört mich nicht, weil er ist ja auch einfach mit dieser krassen sportlichen Leistung und dem Erfolg quasi belegt. Also wenn er jetzt da in Dresden, er hat ja in Dresden auch getestet, hat ein paar Disziplinen getestet für Tokio, jetzt am Ende, gut, dass er es gemacht hat, hat ihm anscheinend geholfen. Da will ich, dass die Aufmerksamkeit auf ihm ist. Ich meine, er ist Vize-Olympiasieger in der Vorbereitung auf die Weltmeisterschaft, wo er um die Medaillen kämpft. Also auf ihn soll der Fokus liegen und ich freue mich da, dass generell das dann auch so auf uns abschattet. Also ich weiß jetzt nicht, wie es wäre, wenn er jetzt einfach, ich sag mal, so Influencer-mäßig, keine Ahnung, wenn er jetzt 1000 Punkte weniger machen würde als ich, hätte aber trotzdem 1 Million Follower und deshalb würden jetzt alle Medien nur auf ihn schalten. Ich glaube, dann wird es mich schon nerven. Jetzt in der, im Zehnkampf haben wir so ein Phänomen nicht, in der Leichtathletik natürlich generell schon.
Ich würde jetzt tatsächlich gerne noch mal kurz auf ein Highlight von dir zurückblicken, bevor wir jetzt zum Ende kommen. Und zwar, wir haben es ja am Anfang schon angesprochen, oder du hast es angesprochen, du hast jetzt deine Karriere beendet, aber du hast deine Karriere ja mit einem sportlichen Highlight beendet. Also bei den deutschen Meisterschaften bist du Meister geworden und kannst ja damit so sagen, du hast ja eigentlich deine Karriere perfekt beendet, wenn man es so sieht, und dann auch noch bei so einem geilen Event. Wie hast du das alles wahrgenommen? Was hast du da für Emotionen gespürt?
Es hat wirklich perfekt funktioniert dieses Jahr bei den Finals, bei den deutschen Meisterschaften in Dresden, weil, also man muss sich die deutschen Mehrkampfmeisterschaften eigentlich immer so 20 Nummern kleiner vorstellen eigentlich. Mhm. Die sind immer ausgegliedert von den Einzelmeisterschaften, die sind immer so ganz am Ende der Saison, dass eigentlich dann auch keiner von denen, die international starten, dann auch bei den DMs mitmachen. Deshalb, also wird dann oft einer deutscher Meister im Mehrkampf, im Zehnkampf, der in der Jahresbestenliste vielleicht Siebter oder Achter ist. Also ganz viele starten einfach nicht mehr. Und dieses Jahr hatte ich einfach das Glück, dass es mit den Einzelmeisterschaften zusammengelegt wurde. Das ist einfach halt so eine random DLV-Entscheidung oder halt mit diesen Finals. Und dann war plötzlich ganz viel Aufmerksamkeit da. Dann hatte das Fernsehen ganz viel Kapazität, dann wurde das alles live übertragen. Und dann muss man einfach sagen, war auch das Stadion sehr gefüllt. Wir waren ja Donnerstag, Freitag und die restliche Leichtathletik war Freitag, Samstag, Sonntag. Und den Donnerstag gab es nur Siebenkampf und Zehnkampf. Und trotzdem waren da im Stadion ein paar tausend Zuschauer, die halt da auch bei schlechtem Wetter richtig Stimmung gemacht haben. Und ich glaube, das haben wir schon diesen Finals zu verdanken, dass da halt Leute für dieses Gesamt-Happening da hingefahren sind und jetzt halt nicht speziell, um Tim Nowak in Dresden zu sehen. Und irgendwie habe ich es jetzt im Nachhinein, das war so eine ganz, ganz kleine Entscheidung, dass ich es halt vorher ankündige. Ich dachte mir einfach, hey, ich will das irgendwie machen. Ich will das ankündigen, dass das mein letzter Wettkampf ist. Jetzt nicht, damit da irgendwie mehr Fokus auf mich liegt oder dass jetzt einfach mal sagen, ah, guck mal, da ist der Tim, der macht seinen letzten Wettkampf. Aber also irgendwie hat es dazu geführt, aber natürlich auch kombiniert mit meiner guten Leistung. Im Wettkampf war es mir fast dann manchmal ein bisschen unangenehm, dass dann so viel Aufmerksamkeit auf mich war, weil ich dann ja wirklich nach 100 Meter schon so Stadioninterview gegeben habe, nach 400 Meter am zweiten Tag. Und ich dachte mir immer so, hey, ja, macht mal ruhig alle so, ja, ich mache meinen letzten Wettkampf und es läuft auch hier alles gut. Und ja, und dann hat das irgendwie alles emotional gemacht. Und ich war wirklich sehr froh, dass Niklas und Leo auch gestartet sind und der Manu Eitel noch, der den Wettkampf ja auch nicht beendet hat. Die zwei haben nur getestet, weil das hat dem Ganzen auch nochmal so eine Wichtigkeit gegeben, wisst ihr? Also hätte man da jetzt nur gesehen, wie ich in jeder Disziplin da jetzt irgendwie so vorne wegstürme, dann wäre das vielleicht auch nicht so, hätte das nicht so gut ausgesehen. Aber wenn ich dann zum Beispiel im Hürdenlauf so Brust an Brust mit Leo so ins Ziel laufe und man weiß so, okay, er ist so der Vize-Olympiasieger auf dem Weg zu den Weltmeisterschaften, auf dem Weg eine Medaille zu gewinnen und hier der Tim Nowak, der kann da so mithalten, macht seinen letzten Wettkampf, so, das hat das so nochmal wertiger gemacht. Und irgendwie war es dann auch gerade am Ende unfassbar emotional. Ich weiß nicht, nach 15 mehr, ich bin da so in diese erste Kurve gelaufen und da waren wirklich ganz, ganz viele Wegbegleiter. Der Siebenkampf war ja schon vorher durch. Ärzte, Physios, Trainer und die haben alle geheult. Und das war irgendwie so emotional für mich und es war so schön und auch nach unserem 15-Meter-Lauf sind noch viele Zuschauer im Stadion geblieben. Gab eine schöne Ehrenrunde. Also es war wirklich der perfekte Abschluss.
Also man kann ja schon sagen, du hast so am Peak aufgehört. Ne?
Ja, jetzt nicht leistungsmäßig im Peak.
Aber so vom Gesamterlebnis.
Aber vom Erlebnis her war es schon genau richtig. Und ja. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, hätte ich mich noch für Tokio qualifiziert und oh, wäre ich da dann irgendwie mit so einer schlechteren Leistung dann irgendwie Zwölfter geworden, ja, dann wäre es vielleicht nicht so geil gewesen, aber ich hätte es schon noch gern mitgenommen.
Aber wenn du jetzt so auf deine generelle Karriere zurückblickst, gibt es da noch so eine Anekdote vielleicht, die du so mit uns teilen möchtest, wo du sagst, das wirst du niemals vergessen?
Naja, ich wurde immer nach meinen besten oder nach meinen schönsten Momenten gefragt und da habe ich drei Stück und es sind diese drei Stück ganz klar in meinem Kopf. Das einmal 2018, der Weltrekord von Kevin Meyer, war ich dabei, habe auch damals Bestleistung gemacht und wurde Dritter, so in diesem Weltrekord-Zehnkampf, der war in Frankreich und da war wirklich, da war Land unter, da war wirklich jeder französische Fernsehsender und wir hatten auch in einem relativ kleinen Stadion, hatten wir irgendwie 17.000 Zuschauer Sonntag und dann knackte diesen Weltrekord und es war eine Stimmung, das war unfassbar und ich wurde einfach so Dritter und habe auch einen guten Wettkampf gemacht. Das war, also werde ich niemals vergessen, diesen Wettkampf. Der zweite ist tatsächlich Doha 2019 Weltmeisterschaft. Da hatte ich auch meine erste Top-10-Platzierung bei Weltmeisterschaften. Und Niklas wurde so überraschend jüngster Zinger-Weltmeister aller Zeiten. Und wir waren so auf dem Zimmer, wir waren zu der Zeit schon sehr gut befreundet. Und ich habe das halt so gefühlt auf 10 Zentimeter miterlebt alles. Und dann auch mit dieser Kombination, so meine gute Leistung, Top 10, dann auch dieses klimatisierte Stadion in Doha, das war das gleiche wie bei der Fußball-WM, volles Stadion, 40.000 Zuschauer, das war einfach, ja, auch so magisch. Mhm. Und der beste Einzelmoment, würde ich sagen, war das dritte, die EM in München, 22, weil das war einfach wie so ein Heimspiel. Olympiastadion München, das hat sich einfach ganz, ganz toll angefühlt. Und da der Hochsprung, das war so die beste Einzeldisziplin. Da bin ich 2,08 Meter gesprungen. Das war meine Outdoor-Bestleistung. In der Halle bin ich einmal einen Zentimeter höher gesprungen, also gefühlt Bestleistung. Und da auch volles Olympiastadion München, Family, Freunde, alle da, Flutlicht. Und da dann diese 2,08 Meter gesprungen, das war unglaublich. Leider auch dann mit dem negativen Ereignis verbunden, dass ich danach den Wettkampf abbrechen musste aus gesundheitlichen Gründen. Aber das war so vom Einzelmoment, war das geil. Und ja, die drei muss ich immer nennen.
Mega cool, da so Einblicke zu bekommen. Vor allem auch, dass du die so parat hast, die drei. Das zeigt ja auch, dass es dir wirklich viel bedeutet. Und ich finde, was es auch zeigt, ist, dass es wirklich stimmt, was du gesagt hast, dass euer Sport auch eine große Familie ist. Absolut. Das finde ich voll schön. Das kann man echt gut sehen. Und jetzt vielleicht so abschließend, wenn du jetzt so deine Karriere mit einer Note versehen müsstest, welche Note würdest du deiner Karriere geben?
Boah, das ist aber fies jetzt, oder? Also ich denke wieder an so eine 2-, weil ich war wirklich konstant. Ich habe, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe 4 WM-Top-10-Platzierungen. In der Jugend habe ich auch die internationalen Medaillen. Ich glaube, ich habe 9 deutsche Meistertitel. Ja, der große Coup ist mir nicht gelungen. Die internationale Medaille bei den Erwachsenen oder halt wirklich eine Top-Platzierung. Und natürlich großer Schandfleck meiner Karriere ist, dass ich mich nicht für Olympische Spiele qualifiziert habe. Obwohl ich 3-mal theoretisch die Chance hatte, Rio, Tokio, Paris. In Tokio war ich eigentlich schon qualifiziert, aber da kam dann halt noch so ein Stabhochunfall dazwischen. Also das wären eigentlich meine Olympischen Spiele gewesen. Da wäre ich, ja, hätte dabei gewesen. Paris war einfach die Konkurrenz krass, obwohl ich in einem Jahr Bestleistung gemacht habe. Und Rio 2016 war ich einfach noch nicht ready. Jetzt im Nachhinein, wenn ich überlege, was man damals für Punkte gebraucht hat, um zu Olympischen Spielen zu fahren, ist unglaublich. Also da wäre ich jetzt mit der Leistung aus Dresden, wäre ich halt einfach nach Rio gefahren. Mhm. Und es war halt einfach eine andere Konkurrenzsituation. Deshalb, das ist schon ein Makel in meiner Karriere, dass ich das nie geschafft habe. Aber es ist halt alle 4 Jahre eine Chance, ne? Wir haben irgendwie 2 Quali-Wettkämpfe für Olympische Spiele. Das ist nicht so, dass wir ein Ligasystem haben und wir haben die Spiele und du kannst dich empfehlen und irgendwas aufbauen, Weltranglistenpunkte. Du hast halt diese Chancen. Und
aber was man auch dazu sagen muss, ich meine, du hast den Sport in der Phase ausgeübt, wo er sich am schnellsten entwickelt hat.
Das stimmt. Ich habe mich halt leider nicht ganz mitentwickelt. Also meine Bestleistung ist nicht, also ich hätte mehr drauf gehabt. In meiner Peak-Zeit. Dann aber auch Corona. Ich war genau in meinem sportlichen Peak, war halt auch mal schnell ein Jahr Corona-Pause. So, ja, das, also bei der Punktzahl könnten nochmal 100, 200 Punkte mehr drauflegen, aber das ist für mich fein. Also da habe ich jetzt keine schlaflosen Nächte.
So, lieber Tim, jetzt hast du es fast geschafft. Jetzt kommen wir noch am Ende zu ein paar schnellen Fragen. Jetzt hast du gerade deine Karriere mit einer Note bewertet. Wenn du jetzt deine Karriere in einem Satz zusammenfassen müsstest, wie würde der lauten?
Oh, ich habe so viele Herausforderungen hier an mich hier. Sportverein, Schulnoten, meine Karriere in einem Satz. Soll ich das jetzt so als dritte Person? Tim Nowak war stets bemüht. Und
ja, zum Beispiel.
Also ich denke, meine Karriere hat ausgezeichnet, dass ich war einer, der war immer da. Ich habe sehr, sehr viele Wettkämpfe gemacht. Ich habe zum Teil Jahre mit 15 Kämpfen bestritten. Habe jetzt auch mit diesen 10-8000ern da wirklich meinen Stand so mir erkämpft.
Ich hätte einen guten Vorschlag für dich.
Ja?
Tim Nowak, immer da, immer nah.
Und immer am Reden und findet nie den Schlusspunkt.
Woher kommt das nochmal? Immer da, immer nah.
Ich glaube, von irgendeiner Versicherung. Weil du auch ganz am Anfang gesagt hast, dass du eigentlich so eine Persönlichkeit bist und auch sehr nahbar bist zu manchen Personen.
Pass auf, mir fällt eine Sache ein, die ist mir echt in Erinnerung geblieben. Und zwar, das hat Roman Scheberle über mich gemacht. Das ist der ehemalige tschechische Weltrekordhalter. Und der trainiert jetzt tschechische Athleten, die jetzt meine Konkurrenten waren. Und der hat mal so dass ich es mitbekomme oder so dass jemand anders mitbekommen hat und mir gesagt hat, der hat zu seinem Athleten gesagt, der war ein Platz vor mir bei einer EM und der hat gesagt, der Tim Novak, der gibt bei 1500 immer alles. Alter, du musst rennen. Der ist ein Kämpfer, der gibt immer alles. Und das war schon ein sehr, 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 sehr großes Kompliment. Und ich glaube, das hat mich auch ausgezeichnet, dass ich, auch wenn es irgendwie um nichts mehr ging oder so, ich habe immer alles gegeben. Und okay. Das also, nehmen wir jetzt als okay.
Tim Novak, der gibt immer alles.
Gibt immer alles, Tim okay. Novak, ja.
Sehr gut. Gibt es eine Disziplin, die du auf jeden Fall nie wieder machen möchtest?
Nö, ich... natürlich auch mit einer Erwartungshaltung, aber ich würde auch nochmal so ein 400er rennen. Oder unwahrscheinlich ist, dass ich nochmal so eine 110 Meter Hürde so richtig als Wettkampf laufe. Das ist okay. Unwahrscheinlich, aber ich würde nicht nie sagen.
Ja. Und letzte Frage, was hast du durch den Sport über dich selber gelernt?
Ihr habt es mit diesen Fragen. Ne? Und jetzt wollt ihr wahrscheinlich wieder so drei Worte als Antwort. Was heißt?
Das sind ja die schnellen Fragen am Ende, ja. Das sind auch die Herausforderungen.
Ja. Ich habe im Sport gelernt, durchzuziehen, zu beißen und mit mir selber und meinen Erwartungen klarzukommen und das alles zu regulieren, was in mir passiert, wenn von außen Stress und Probleme kommen.
Sehr schön. Das hast du sehr schön gesagt. Ich möchte dir noch als Tipp mitgeben, wenn du nochmal einen 8000er haben möchtest, kannst du den Mount Everest erklimmen.
Ja, das wäre jetzt so die logische Schiene, oder? Wenn ich jetzt so... So als Manager, ehemaliger Leistungssportler, da muss man so Kram machen, oder?
Ja, es wären weitere 8000er, genau. Naja, auf jeden Fall total sympathischer Auftritt hier bei uns beim Beyond Sports Podcast. Hat richtig Bock gemacht. Du hast uns mehr als nur mitgenommen in deinen Sport. Ich finde, du hast den Sport richtig verkörpert. Ist es dir bewusst?
Ja, ja, ich hoffe.
Ja, also wirklich, also man konnte sehr, sehr gut nachvollziehen, was Mehrkampf eigentlich bedeutet, was Zehnkampf eigentlich bedeutet und was man, wo man da überhaupt durch muss, was das für eine Reise ist und was für einzelne Kapitel dieses Buch auch schreibt. Und das hast du hier heute echt sehr, sehr gut beschrieben. Und man merkt, dass du auf deine Karriere stolz bist und du kannst auch stolz sein. Und du hast sie jetzt auf einem Gesamterlebnis-Peak beendet, wo, glaube ich, ja, sich viele das nur erträumen können, sowas nochmal zu erleben. Deswegen wünschen wir dir natürlich für die Zukunft alles Gute und du wirst dem Sport mit Sicherheit noch erhalten bleiben. Das wissen wir, das haben wir jetzt heute nochmal gelernt. Und ich glaube, es lohnt sich, beim Zehnkampf auf jeden Fall mal einzuschalten und da noch mehr zu verfolgen, was in den nächsten Jahren so abgeht. Ja, auch unseren Zuhörern möchten wir danken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei einer neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Tim, die letzten Worte möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Zehnkampf in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Zehnkampf, die Bühne gehört dir.
Ja, erstmal danke ich euch auch für diesen wunderbaren Podcast. Hat mir total Spaß gemacht. Es war ein tolles Gespräch, sehr nette Fragen. Und ich freue mich immer, über meinen Sport zu reden, über Zehnkampf zu reden. Ihr habt es ja auch angesprochen. Es ist irgendwie meine Leidenschaft, mein Leben gewesen. Und an alle Zuhörer, ich kann es euch einfach nur empfehlen. Geht raus und schaut euch mal so einen Zehnkampf an. Es ist ein tolles Erlebnis, auch als Zuschauer. Man ist danach fix und fertig, wenn ihr da sonntagabends ins Bett fallt. Aber ihr kriegt die Emotionen mit, ihr seid da im Vergleich zu anderen Sportarten noch sehr nah dran, könnt da wirklich alles live und sehr nah miterleben und es ist immer toll, so einen Zehnkampf zu sehen und auch sonst, geht raus, macht Sport, bewegt euch und sucht euch eure Herausforderungen und ob das dann halt eher im Running-Bereich ist oder euer Sport, ich denke jetzt nicht, dass ich hier viele Leute zum Zehnkampf überreden kann. Wenn ihr noch jung seid und in der Leichtathletik seid, dann gebt auf jeden Fall Gas, probiert mal alle Disziplinen aus. Und ja, begebt euch, wenn möglich, auf diese wunderbare Reise Mehrkampf, ob ihr dann beim Zehnkampf ankommt oder doch in einer anderen Disziplin. Ich glaube, es ist es auf jeden Fall wert. Und das wären meine letzten Worte. Nochmal, vielen Dank, hat mich sehr gefreut und hat mir sehr viel Spaß gemacht.